Burnrate, der Venture Insider Podcast mit Max Meister.
Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem VC Insider Podcast. Ich rede hier mit Maximilian Bölk und Gicho Fredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Wir nehmen auf am Donnerstag, den 15. Mai um 21 Uhr und sind bereits bei Folge 49 angelangt. Gi, was sind heute die Themen?
Ja, nach drei Schweizer News gehen wir im Schwerpunktthema auf unsere Eindrücke an den Startup Days ein. Dann beantworten wir die Hörerfrage, wie Mitarbeitende von Startups neben einem ESOP incentiviert werden können. Und zum Schluss haben wir die Finanzierungsrunde von Novomov auf dem Programm.
Sehr gut. Lass uns gleich mit dem Schwerpunktthema Startup Days starten. Am 14. Mai fanden im Kursaal Bern erneut die Startup Days statt. Man kann sagen, das zentrale Schweizer Event für Startups, Investoren, Firmen sowie auch zum Teil Innovationsförderer, die da zugegen sind. Es sind eigentlich über 1300 Teilnehmende, die sich da treffen, sich vernetzen, Know-how austauschen und man kann auch sagen, die Zukunft des Schweizer Startup-Ökosystems mitgestalten, versuchen. Das Motto war Unlock Switzerland, also das volle Potenzial der Schweiz als Startup-Nation zu entfalten. Guy, du warst vor Ort. Wie war dein Eindruck von der diesjährigen Veranstaltung?
Ja, ich genieße die Startup Days natürlich jedes Jahr. Als Berner ist es einfach ein Heimspiel und die Startup Days sind auch der Event der Schweiz, der die Brücke schlägt zwischen der Romandie und Zürich in Bern. Da kommen alle von Genf mit der Fondsheet bis nach St. Gallen mit dem HSG Startup Programm und auch sogar die Tessiner waren da, meine Kollegen von der USI und Boldbrain. Wie du gesagt hast, insgesamt über 1500 Besucher und mittlerweile sind es ja zwei Event-Tage. Am Dienstag ist da der Pre-Event. Da hat das Organisationsteam wirklich ein Coup geschafft. Dominik Kiesler und Fabian Wassmer haben den Bundesrat Guy Parmelin für eine Keynote am Female Founder Side Event geholt. Und dann der Secret Lounge am Dienstag. Das ist immer ein Highlight. Da kommen alle Investoren und Scale-Ups und Partner vor Ort zum Nachtessen und da werden spannende Themen untereinander besprochen, ohne den ganzen Tumult, der dann am Mittwoch losgeht in der Hauptveranstaltung. Die Hauptveranstaltung, die ist immer extrem gepackt. Es war gestern, also wir nehmen ja am Donnerstag auf, eine extrem gute Stimmung, obschon man von vielen VCs gehört hat, dass sie gerade ein bisschen über ein schwieriges Fundraising-Umfeld sich beklagen. Es hatte 120 Speakers, 40 Sessions, also ultra gepackt, aber ein durchaus spannender Mix von Besuchen. 500 Startups waren vor Ort, 300 Supporter, 200 Investoren und dann eben, wie in Bern üblich, Politiker, dann waren noch KMU-Vertreter, ein paar Corporates. Der Event war relativ lang, ging bis 17.30 Uhr am Abend. Ich habe ungefähr mit 150 Leuten kurz gesprochen, also extrem intensives Networking. Man konnte sich mit allen kurz updaten, auch ein paar neue, spannende Leute kennengelernt, mit denen ich auch Follow-ups machen werde. Also insgesamt war das sehr gut. Von den Präsentation her, von den Sessions, da konnte ich leider nicht an sehr vielen teilnehmen. Ich war aber bei der Opening Keynote da, die möchte ich schon noch erwähnen. Das fand ich extrem spannend persönlich, auch wenn sie extrem kontrovers diskutiert wurde durch den Tag, durch der britische General Sir Richard Barons, der den Premierminister von Großbritannien in der weltpolitischen Lage aktuell berät, hat 30 Minuten den Spannungsbogen zwischen der technologischen Entwicklung, die wir auch in Schweizer Startups haben, und Sicherheit sehr gut aufgezeigt. Hier hat er eben die militärische Sicherheit und vor allem Dual-Use-Technologien angesprochen. Drohnen, also für die unbemannte Kriegsführung, Angriff, Verteidigung, KI als Chaosstifter, aber auch als Entwickler von klugen Verteidigungsstrategien. Dann ist er auf Space-Technologien eingegangen, wie Starlink, das der Ukraine die Verteidigung überhaupt ermöglicht. Und dann eigentlich noch auf die Gefahr von personalisierter Medizin in der Form von Targeted Angriffen. Das sind alles für die UK sehr reale Szenarien. Da hat man natürlich über den Tag durch auch mit anderen Leuten ein bisschen über diese Themen diskutiert.
Mhm. Maximilian, das Motto war Unlock Switzerland und zielt darauf ab, das volle Potenzial der Schweiz als Startup-Nation zu entfalten. Was sind aus deiner Sicht die größten Hebel, um dieses Ziel zu erreichen und welche Rolle spielen dabei Events wie eben zum Beispiel die Startup Days?
Ja, also ich könnte bei dem Thema wahrscheinlich selbst eine Inlandsflugdauer füllen als Podcast, aber vielleicht ganz kurz, es sind eigentlich wirklich immer wieder die elementaren Dimensionen, über die wir schon viel gesprochen und auch geschrieben haben. Das volle Potenzial der Schweiz kann aus meiner Sicht nur ausgenutzt werden, wenn wir einen verbesserten Zugang zu Wachstumskapital ermöglichen, inländisch sowie ausländisch, den Zugang zu den besten Talenten ausweiten. Wir sind da eh mit den Universitäten schon führend, aber das kann durch Cluster und Förderprogramme wirklich noch verbessert werden. Die Verbesserung der steuerlichen Situation, der Mitarbeiterprogramme sollte angestrebt werden. Die Schweiz ist da gar nicht so schlecht unterwegs. Und dennoch, es geht viel mehr. Und ja, auch bei der, wie soll ich sagen, bei staatlichen oder privatwirtschaftlichen Accelerator-Programmen könnte man wirklich diese breiter darstellen. Und gerade dort sind auch, wie soll ich sagen, wichtige Events wie die Startup Days präsenter als bei anderen. Aber der Einfluss auf das Ökosystem ist generell schon sehr hoch.
Guy, du warst auf einem Panel. Was wurde da diskutiert und was waren die Erkenntnisse daraus?
Ja, also der Panel, der hat den Titel Who are the right investors for me? Also wer sind die richtigen Investoren für mich? Auf dem Panel, der von der Berner Kantonalbank und Are Ventures organisiert wurde, da standen Tobias Gunzenhauser, der Gründer und der ehemalige CEO vom Babyfood Tech Yamo. Die haben über 12 Millionen an Investorengeldern aufgesammelt, mussten letztes Jahr leider geschlossen werden. Dann war Julian Liniger mit dabei, Gründer und CEO von der Bitcoin-Trading-Plattform Relay. Sie haben mittlerweile über 20 Millionen geraced und auch europäische und amerikanische VCs an Bord. Dann war noch Eric Rufer, Managing Partner von Substring und Mitgründer von Are Ventures mit dabei als Vertreter von Business Angels. Ich habe das Panel moderiert in der Rolle als VC. Wir haben trotz der Mittagszeit sehr viele Besucher gehabt, was die Wichtigkeit des Themas unterstreicht, eben wer sind die richtigen Investoren. Und wir haben da ja ein bisschen die Investoren kategorisiert, wer investiert, wie viel investieren sie, was sind ihre den Einfluss, den sie auf die Startups haben wollen nach dem Investments und wie eng sie diese dann schlussendlich betreuen. Und dann haben wir natürlich von Tobias und Julian viele Erfahrungen abgeholt, wie sie das als Unternehmer in dem Sinne aufgenommen haben, und für sie waren eigentlich die Key Takeaways, die man hier sagen kann, ist, VCs sind nicht für jedes Unternehmen der richtige Investor, und Gründer, die in dem Sinne sich mit VCs einlassen wollen, sondern auch eine Due Diligence mit den Investoren machen. Es hat anscheinend sehr viele VCs, die Startups angehen, die haben gar kein Kapital zum Investieren und die sind dann extrem mühsam auf der Cap Table, also unbedingt hier Reference Calls machen. Das ist ja, was die Jungs auch gesagt haben, hey, wenn ein VC an Bord ist, dann wird ein anderer Gang eingelegt und das Startup wird wirklich auf Growth getrimmt. Und was habe ich mir da noch notiert? Die Zusammenarbeit mit Investoren ist in der Regel gut, wenn man diese gut ausgewählt hat. Wenn man bei schnellen Schüssen, da haben sie auch schlechte Erfahrungen gemacht. Was sie auch noch gesagt haben, Business Angels, Smart Money, so ein bisschen ernüchternd, die wollen immer viel Aufmerksamkeit und Inputs geben, aber oft sei das eigentlich eine Zeitverschwendung für die Gründer und sie würden diese Stunden an Calls lieber anders brauchen, als eben da mit dem Investor zu sprechen. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Es gibt anscheinend eine europäische Slack-Gruppe mit mehr als 2000 Gründern, die sich sehr aktiv austauschen, um herauszufinden, ob die VCs irgendwie eine Red Flag haben oder ob man mit denen effektiv zusammenarbeiten will oder nicht. Und da sind die beiden drin. Also wäre sicher spannend, da zu sehen, was da so abgeht in dieser Chat-Gruppe.
Sehr gut, vielen Dank, Guy, für den Tour d'Horizon über die Swiss Startup Days von diesem Jahr. Man kann sagen, wieder ein voller Erfolg. Gehen wir zu den News. Und als erstes nehmen wir die Megarunde der Schweizer Biotechs Haier Therapeutics auf. Haier hat vergangene Woche ihre Series A in der Höhe von 65 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Das ist eine sehr beeindruckende Größe für eine Series A. Und sie haben mit Sovinnova Partners und Early Bird Mitbeteiligungen von Branchengrößen wie Eli Lilly, Atos und Schroders Capital auch gleich einige der ganz großen Investoren, die im Biotech-Sektor aktiv sind, für ein Investment überzeugen können. Maximilian, wie reiht sich die 65 Millionen Runde ins bisherige Fundraising von Haier ein?
Ja gut, 65 Millionen, also das ist ein absoluter Oberkracher aus meiner Sicht. Für Pharma- und Biotech-Firmen gelten, ähnlich vielleicht nicht ganz so wie für die KI, einfach andere Maßstäbe. Haier hat etwa 4 Jahre lang mit einem Seed-Funding von rund 20 Millionen Schweizer Franken ihre Innovation befeuert. Und daher reiht sich die 65 Millionen Series A-Runde gut ein, ist schon einiges dazugekommen und macht einfach Lust auf mehr.
Und wie hoch schätzt du das Exit-Potenzial ein? Könnte es sogar ein IPO geben hier?
Ja, also das Exit-Potenzial ist natürlich bei so einer Firma schon sehr hoch aus meiner Sicht. Die wahrscheinlichste Variante ist aber wohl der Verkauf an einen Strategen. Das sieht man bei den Biotech-Pharma-Firmen noch recht oft. Ein IPO wäre durchaus denkbar, ist aus meiner Sicht aber wirklich noch zu ungewiss, um da ja jetzt wirklich drauf zu setzen.
Dann gehen wir zur zweiten News. Der Kanton Basel-Land investiert 36,5 Millionen Franken in den Aufbau eines neuen MedTech Innovation Hubs auf dem Uptown Areal in Arlesheim. Ziel ist es, ein internationales Zentrum für Medizintechnologie zu schaffen, das bis zu 100 Unternehmen beherbergen und rund 2.500 Arbeitsplätze generieren soll. Zu den ersten Ankermietern zählt die Straumann-Gruppe, die ihren Hauptsitz dorthin verlegen wird. Das Gesamtinvestitionsvolumen des Projekts beläuft sich auf über 500 Millionen Schweizer Franken. Maximilian, die Straumann Group verlegt ihren Hauptsitz in den neuen Hub. Welche Signalwirkung hat dieser Schritt für die MedTech-Branche in der Schweiz und auch international?
Ja, also aus meiner Sicht eine sehr große. Straumann ist natürlich wirklich eine echte Größe im Markt mit mehreren Milliarden Umsatz, wahrscheinlich deutlich über 10.000 Mitarbeitern. Und ja, das hat eine ungemeine Signalwirkung, lokal, aber auch international. Auf der einen Seite zeigt es, dass die Straumann Group agil ist und, wie soll ich sagen, in den innovativsten Hubs letzten Endes präsent sein möchte. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass noch wirklich einige Schwergewichte folgen können, denn es ist immer sehr wichtig, dass die Firmen in den wirklich Knowledge-Clustern lokal präsent sind.
Der Kanton investiert erhebliches in die Infrastruktur. Wie beurteilst du, Guy, die Rolle staatlicher Investitionen in Innovationszentren im Vergleich zu privatwirtschaftlichen Initiativen?
Ja, ich meine, gerade wenn man so von einem Innovationshub im MedTech-Bereich spricht, dann ist es extrem wichtig, dass das hier der Kanton oder eben der Staat noch ein bisschen anschiebt. Ich meine, das sind die Investitionen für Materialien und Gerätschaften immer extrem hoch und das ist so ein guter Weg, wie man eigentlich die Innovation, die an den Universitäten geschieht, eben ins Unternehmertum translatieren kann, also übersetzen kann. Und das finde ich eigentlich doch noch spannend. Es ist einfach wichtig, dass hier keine Konkurrenz Situation entsteht und dann in dem Sinne die privaten Firmen und Investoren hier weniger investieren wollen. In diesem Fall von Basel, wie sie da investieren, das finde ich eigentlich sehr spannend. Sie bauen einfach die Infrastruktur auf, wollen diese betreiben, wollen sogar Geld für Forschungs- und Entwicklungsprojekte bereitstellen und ein Akzelerator- und Inkubatorsystem einfach betrieblich unterstützen. Und der Kanton wird sogar noch das Community Management sicherstellen. Also insgesamt ist es effektiv eine Förderung und für mich ein sehr positives Zeichen. Auf jeden Fall finde ich super, was hier die Basler Politiker und Politikerinnen sich hier wagen und ein signifikantes Budget für ein Innovationshub sprechen. Basel positioniert sich hier in meinen Augen wirklich gut.
Gut, dann gehen wir von Basel nach St. Gallen. Die Uni St. Gallen, man sagt auch HSG, hat kürzlich 2 neue Förderprogramme ins Leben gerufen. Da geht es um Unternehmertum und Talententwicklung. Das HSG Best Founders Program unterstützt angehende Gründerinnen und Gründer mit bis zu 100.000 Schweizer Franken sowie Coaching und Netzwerkzugang. Und das HSG Best Talents Program richtet sich an herausragende Masterstudierende und bietet finanzielle Unterstützung sowie auch Mentoring und Zugang zu einem exklusiven Netzwerk, wie Sie schreiben. Beide Programme zielen darauf ab, die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Region zu fördern. MG, die HSG setzt auf gezielte Unterstützung in verschiedenen Phasen der Gründung. Welche Challenges siehst du für Startups in der Schweiz beim Übergang von der akademischen Idee zur marktfähigen Unternehmung und wie können solche Programme unterstützen?
Ja, da gibt es natürlich eigene Herausforderungen von der Akademie zur Ökonomie. Das ist nicht immer ein direkter Weg. Und je nachdem, wie technisch die Idee und das Gründerteam ist oder eben wie viel Business-Hintergrund es hat und wie viel es an Arbeitserfahrung mit sich bringt, sind das auch ganz unterschiedliche Herausforderungen, die das sind. Bei Tech-Teams, es ist sicher mal wichtig, dass man beim Verständnis des Businessplans und der Wichtigkeit der Kunden beginnt. Und das muss sein Programm häufig beginnt das ganz am Anfang. Es ist nämlich nicht nur die beste Tech, die zählt. Die muss nicht nur die muss 10-mal besser sein, sondern die Execution-Strategie muss eigentlich 10-mal besser sein. Und hier finde ich es eben ganz wichtig, dass Coaches und der Support durch Unternehmer und Unternehmerinnen gewährleistet wird, die das effektiv mal in dem Bereich umgesetzt haben, also hands-on Experience haben und konkret mithelfen können von der Transaktion der Technologie ins Unternehmertum. Dann sind natürlich für Gründer, das haben wir gerade in der Episode 47 besprochen, viele Themen Neuland, wenn sie das erste Mal gründen, gerade eben, was macht man mit Buchhaltung, wie baut man eine Pipeline auf, welche Tool nutzt man, das ist ein Teil, das diese Programme sicher auch abdecken. Da habe ich mir noch aufgeschrieben, was eigentlich alle diese Programme immer machen, ist der Financing Readiness Check. Also sie unterstützen die Firmen dabei oder die potenziellen Gründer dabei, besser gesagt, und Gründerinnen, damit sie sich darauf vorbereiten können, mit Investoren ins Gespräch zu gehen, um die Firmengründung zu beschleunigen. Da geht es um Themen wie Cap Table, ABV, Term Sheets, Pitch Decks und dann gibt es noch konkrete Pitch Trainings und dann gäbe es natürlich noch extrem viele andere Themen, auf die wir jetzt eingehen könnten, aber da wären wir dann beim Interkontinentalflug.
Maximilian, mit Blick auf die internationale Konkurrenz, wie können jetzt Schweizer Hochschulen wie die HSG sicherstellen, dass ihre Spin-offs nicht nur gegründet werden, sondern auch langfristig erfolgreich sind und auch global bestehen können?
Naja, ich glaube, das ist eine gute Frage. Indem man den Campus öffnet aus meiner Sicht und Wachstumskapitalgebern früh die Chance gibt und auch in einem, Rahmen, vielleicht auch forciert, mit den besten Gründern und Gründerinnen zu sprechen. Auch sind aus meiner Sicht IP, also Intellectual Property Themen bei Ausgründung oft sehr sperrig konstruiert, wenn die Universität dort sehr stark drauf beharrt und ein hoher Anteil der Universität selber oder der Acceleratoren, die dieser nahe sind, sind auch oft ein Thema. Wenn es zu hoch ist, dann, sind Gründer nicht so richtig motiviert und frühe Investoren haben Schwierigkeiten, da auf die relevanten Größen zu kommen. Also ich glaube, das sind sicherlich mal Punkte, an denen durchaus gearbeitet werden kann, ja.
Dieser Podcast wird unterstützt von der Standortförderung Kanton Bern. Ob Firmengründung, Ausbauprojekt oder Ansiedlung, die Standortförderung Kanton Bern unterstützt Unternehmen mit vielfältigen Förderangeboten und einem Netzwerk von vielen Akteuren im Kanton Bern. Dieser Podcast wird präsentiert von Wenger & Feely, ihrer Partnerkanzlei für Startups. Ob Gründung, Finanzierungsrunde oder Exit, Startups stehen vor komplexen rechtlichen Herausforderungen. Wenger & Feely begleitet GründerInnen und Gründer in jeder Phase ihres Unternehmens mit maßgeschneiderter Beratung zu Gesellschaftsrecht, Finanzierung, Steuerfragen und IP-Schutz. Wenger & Feely, Ihre Rechtsberatung für Startups.
Heute greifen wir eine spannende Hörfrage von Francesco auf, der wissen möchte, wie können Startups ihre Mitarbeitenden motivieren und binden, wenn klassische Beteiligungsmodelle wie ESOPs an Attraktivität verlieren. Hintergrund ist die aktuelle Marktsituation. Seit der Korrektur 2022 haben viele Startups deutlich an Bewertung verloren. Hat man jetzt in verschiedenen Fällen auch gesehen. Damit ist auch der Wert der Mitarbeiteranteile natürlich geschrumpft. In diesem Kontext stellt sich dann die Frage, welche Alternativen es gibt, um Mitarbeitende weiterhin zu motivieren und langfristig zu binden. Maximilian, aus Visi-Perspektive, wie bewertest du die aktuelle Situation bezüglich den Mitarbeiterbeteiligungen und welche Modelle siehst du als zukunftsfähig an?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich glaube, dass als Investor, vielleicht um auf das einfachste Level nochmal runterzukommen, ist es extrem wichtig, dass die Leistungsträger und TrägerInnen in dem Unternehmen gehalten werden können, und zwar langfristig, weil die ganze Welt sucht nach wirklich Top-Talenten, gerade auch im Tech-Bereich. Und da muss man wirklich aufpassen, dass man diese Leistungsträger und TrägerInnen halten kann. In Anführungszeichen, das Thema ist dann Retention. Bei GründerInnen macht man dies oft mit einem Vesting, mit oder ohne Cliff über mehrere Jahre hinweg. Und bei den Beteiligungsmodellen versucht man dann, diese Retention auch auf die breite Belegschaft hinauszuweiten. So, das Problem ist jetzt hier aber, das ist in der letzten Zeit ein bisschen, öfter passiert, dass A, die Modelle sind steuerlich schlechter gestellt als andere und ganz wesentlich die Bewertung von vielen früher sehr gehypten Unternehmen ist aktuell nicht im freien Fall, aber stark gesunken. Bei einigen Unicorns haben sich die Werte nicht nur halbiert, sondern es ist wirklich teilweise katastrophal. Also bei langfristigen Modellen ist es dann natürlich besonders schmerzhaft, denn dann greifen diese Mechanismen einfach nicht mehr. Man hat früher Shares bekommen oder ESOP oder was auch immer zu gewissen Preisen, Valuations, und die sind einfach nicht mehr gehalten. So, dann hat man dann nicht einen Mechanismus geschaffen, der überhaupt gar nicht mehr relevant ist. So, und ich sehe daher gerade Modelle als lebensfähig, die realistisch und messbar Performance honorieren und das über mehrere Phasen hinweg, also kurz-, mittel- und langfristig, und über diese ineinander greifen. Nur ein zum Beispiel ganz langfristiges ESOP-Modell, das dann bei einem großen Exit oder gar eine IPO in ein paar Jahren greift, das wird heute kaum jemanden noch so richtig incentivieren.
Okay, das ist spannend, was du sagst. Kannst du noch ein bisschen konkreter sein, was du genau meinst mit dem? Also sind das irgendwelche kombinierten Bonusmodelle, die basieren auf den individuellen Zielen plus ein ESOP-Modell kombiniert oder Phantom Stock Plan? Was genau meinst du mit deiner Aussage?
Ja, gut, lass uns ein bisschen tiefer einsteigen. Also ich habe generell nichts gegen Beteiligungsmodelle, sei es im Rahmen von Aktien, die geschaffen werden für Mitarbeiter, echte Aktien zum Beispiel, die könnten steuerlich interessant sein. Phantom Shares, die dann monetär letzten Endes den Kurs der Aktien, Wert der Aktien tracken, aber steuerlich anders sind und auch nicht, ein Voting inhärent haben, was bei Aktien immer der Fall ist. Und ja, ich glaube, man sollte diese Modelle nutzen. Man sollte zum Beispiel einen ESOP-Plan für Mitarbeiter schaffen oder Aktien, eine Klasse oder so etwas, um die Langfristigkeit abzudecken. Aber man sollte nicht das gesamte Incentive-System in diese Langfristigkeit stecken. Was man zum Beispiel machen kann, ist, für Top-Mitarbeiter smarte Scorecards zu erarbeiten mit Zielen. Und wenn diese gehittet werden, Wachstumsraten, was auch immer, einen Teil als Cashbonus auszahlen. Und vielleicht ist die Hälfte dann ein Cashbonus und die Hälfte geht dann in den ESOP. Oder man bietet den Mitarbeitern die Chance zu investieren, ihren Bonus zu reinvestieren und matcht dann diese Summe. Also ich glaube, es gibt sehr viele Möglichkeiten, das Buy-in von den MitarbeiterInnen zu bekommen, ohne dass man sagt, hey, du wirst richtig reich, wenn wir in 8 Jahren eine IPO machen, und wenn nicht, dann nicht. Ich glaube, das ist es heute einfach nicht mehr.
Ein Anwalt hat mir diese Woche gesagt, dass offenbar er wieder viel mehr EPPs, also reale Aktienprogramme, aufbereiten muss. Die letzten Jahre hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass Phantom Stock deutlich an Beliebtheit gewinnen. Phantom Stock, für die, die es nicht kennen, sind virtuelle Aktien, die in der Cap Table nicht auftauchen, sondern sind rein vertraglich dann geschuldet. Da ist immer die Frage, In welcher Phase werden die ausbezahlt? Also welche Klassifikation haben die? Werden die ganz zu Beginn ausbezahlt nach dem Exit oder erst ganz zum Schluss, wenn alle anderen Aktionärinnen und Aktionäre etwas erhalten haben? Das ist dann halt die große Frage vom Phantom Stock. Zudem ist das 100% Einkommen und muss dementsprechend auch versteuert werden, währenddem natürlich bei Mitarbeiteraktien die Möglichkeit eines teilweise steuerfreien Kapitalgewinns deutlich umfangreicher sind und deshalb natürlich auch eben diesen Steuervorteil haben. Also insofern gibt es für beide Varianten Vor- und Nachteile. ESOP ist dann ein bisschen etwas dazwischen. Natürlich braucht es bei ESOP und auch bei Mitarbeiteraktien auch ein Steuerruling, damit man auch die Werte steuerlich absichern kann. Das kommt dann noch zusätzlich dazu. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Jetzt, was passiert ist, und das möchte ich noch kurz ausführen, ich habe das eingangs kurz erwähnt, weil natürlich alle diese Mitarbeiteraktien massiv an Wert verloren haben, hat das natürlich dann negative Konsequenzen. Stell dir vor, du bist 5 Jahre für ein Startup tätig, hast immer Mitarbeiteroptionen bekommen, die wurden auch entsprechend dir dann zugeteilt, also in Aktien umgewandelt. Du bist im Vesting schon in Jahr 3 oder 4, also ziemlich weit, und dann siehst du plötzlich, dass natürlich die Bewertung massiv sinkt. Jetzt, was man tun kann, das sieht man im Moment in diesen Tagen sehr oft in den USA, dass dann die Firmen diese Mitarbeiteraktien zurückkaufen. Und so wird dann natürlich Geldkapital freigeschaufelt für die Mitarbeitenden, die diese Aktien halten. Man muss dann immer schauen, zu welchem Preis werden die zurückgekauft. Also Anthropic hat das jetzt gerade gemacht vor ein paar Tagen. Die haben für einen Riesenbetrag Mitarbeiteraktien zurückgekauft und haben dieses Geld natürlich den Mitarbeitenden ausbezahlt. Natürlich nicht zum Fair Market Value, aber man hat sich dann irgendwo auf einem fairen Wert gefunden. Und so sind die Mitarbeitenden dann trotz der Bewertungskorrektur zu Cash gekommen. Also es gibt definitiv Möglichkeiten, diese Minderbewertung zu umgehen, aber es ist halt ein schwieriges Thema, und ich glaube, wir werden uns in den nächsten Wochen noch ein paar Mal über dieses Thema unterhalten, weil es ist halt ein Evergreen-Thema, das nicht so schnell verschwinden wird. Das wird uns sicher noch intensiv beschäftigen. Jetzt gibt es Man kann auch eine Frage von Francesco. Gibt es andere Strategien, die man verfolgen kann, um eben Mitarbeitende zu motivieren oder zu halten?
Ja, ich meine, die Mitarbeitendenbeteiligungsprogramme waren natürlich so das beste Tool, um in dem Sinne Long-Term Incentives versuchen zu schaffen, weil ein Startup ja von ein paar Millionen Wert auf hunderte von Millionen Wert steigen sollte. Und das ist natürlich schon ein herber Verlust für Startups. Aber man muss sich auch bewusst sein, viele Mitarbeitende in Startups, die haben es effektiv satt, bei Corporates zu arbeiten und wollen mehr Purpose im Leben und vielleicht auch mehr Gestaltungsfreiraum in ihrer Arbeit. Und deshalb sind sie auch bereit, einen gewissen Lohneinbuß zu nehmen, aber das ist ja nicht nachhaltig. Dementsprechend, ich habe mir da vier Punkte notiert. Natürlich wichtig ist Leadership mit Transparenz und auch das Vertrauen an die Mitarbeitenden, dass sie etwas richtig machen und sich weiterentwickeln können im Startup. Ich meine, es gibt ja wahnsinnig viele Themen, die da weiterentwickelt werden müssen. Und da haben natürlich gerade Juniors viele Möglichkeiten, sich relativ schnell ein breites Skillset aufzubauen, wenn man das eben zulässt. Und das ist so der zweite Punkt, Führung und Kultur. Die Mitarbeitenden, die sind ja wegen den Menschen da, in dem Sinne, wenn da ein guter Leader oder eine gute Leaderin die Talente ernst nimmt und diese fördert und auf Augenhöhe führt, dann baut das auch eine enorme Loyalität auf. Dann Maximilian hat es auch schon erwähnt, eine zielbasierte Kompensation. Gerade bei Salespeople ist es vielleicht ein bisschen einfacher, dass man eben wirklich da etwas vom Umsatz dann auch den Top-Performern mit meilensteinbasierten Bonis ausbezahlt. Und dann nicht finanzielle Benefits, das ist man aber dann schon wieder ähnlich wie bei Corporates und Startups, können sich das auch nicht immer leisten. Das sind eben so Weiterbildungen. Was man einfacher machen kann, sind Remote Arbeitsoptionen, flexible Arbeitszeiten oder dann ja schlussendlich Elternunterstützung, Sabbaticals etc.
Gut, ja, wir werden das Thema sicherlich noch weiter verfolgen, aber ich glaube mal für einen ersten durch d'Horizon war das ganz gut. Kommen wir noch zur Transaction of the Week. Heute sprechen wir über ein Schweizer Deep Tech Startup, das leise, aber sehr entschlossen an einer der großen Herausforderungen unserer Zeit arbeitet, der CO2-Rückgewinnung. Die Rede ist von NovoMov, einem ETH- und PSI-nahen Unternehmen, das gerade 4,4 Millionen Franken eingesammelt hat, um seine Technologie in den Markt zu bringen.
Ja, genau. NovoMov ist ein Spin-off aus dem Paul-Scherrer-Institut, gegründet im 2017 und entwickelt sogenannte MOFs, also Metal Organic Frameworks. Das sind kristalline Materialien, die wie molekulare Schwämme funktionieren, mit riesigen Oberflächen, und die können so ganz spezifisch CO2 eben aus der Luft rückgewinnen mit ihren Bindungsstellen und für Gase.
Ja, und das ist technologisch ein echter Gamechanger. Während klassische Methoden zur CO2-Rückgewinnung wie Aminwäsche energieintensiv und ja auch korrosiv sind, bieten MOFs ein leichtgewichtiges und selektives und auch wiederverwendbares Material, das auch unter schwierigen Bedingungen funktionieren kann. Das Material kann sogar an sehr feuchten oder stark verdünnten Emissionsquellen eingesetzt werden, was bisher als einfach zu schwierig oder zu teuer galt.
Was mir aufgefallen ist, NovoMov gibt an, CO2 zu Kosten von unter 100 Euro pro Tonne abscheiden zu können. Das ist ein klarer Zielwert für viele Carbon Capture Initiativen weltweit. Wirtschaftlich wird es erst unter dieser Schwelle wirklich spannend.
Ja, absolut. Und das ist genau das, was Sie jetzt mit Ihrer neuen Finanzierungsrunde adressieren werden. Die Runde wurde angeführt von GTT Strategic Ventures, dem Corporate VC-Arm des französischen LNG, also Liquid Natural Gas Technologieunternehmens, GTT. Dazu kamen Shift for Good, ein Impact-Fonds mit Fokus auf Dekarbonisierung, und Regenerative Ventures, die auf Lösungen im Bereich der Kreislaufwirtschaft setzen.
Ja, das ist doch eine gute Überleitung. Ich sage vielleicht gerne noch ein paar Worte zur Finanzierung des Startups. NovoMov wurde bereits im 2017 gegründet als PSI-Spin-off im Kanton Aargau, und sie haben seither drei Finanzierungsrunden aufgenommen. In der ersten Runde hat gemäß unserem modellierten Cap-Table die Firma im Jahr 2018 die Finanzierungsrunde umgesetzt. Dabei haben Business Angels und Aargauer Kantonalbank rund 1,5 Millionen investiert.
Ja, über die zweite Runde, da wissen wir nicht so viel, die wurde gar nicht richtig kommuniziert. Die wurde aber im 2021 aufgenommen, und wenn unsere Zahlen hier stimmen, wurden rund 2 Millionen investiert bei einer Bewertung von ungefähr 5,5 Millionen Schweizer Franken.
In der aktuellen Runde wurden 4,5 Millionen Schweizer Franken investiert, 1 Million via Convertible mit einem Discount, und dazu kamen dann noch 3,5 Millionen Direct Equity. Die Bewertung liegt nun bei rund 23 Millionen Schweizer Franken Post Money. Man kann sagen, das ist ein schöner Step-up von der letzten Bewertung.
Ja, auf jeden Fall, das kann man wirklich sagen. Aber es zeigt auch auf, wie lange es dauert, bis Deep Tech-Firmen wie NovoMov wirklich bis zur Reife brauchen, gerade wenn sie technologisch führend sind oder sein wollen.
Ja, ich finde aber auch, dass sie nun effektiv gut aufgestellt sind. Sie haben eine gute Investorenbasis gewonnen, die Deep Tech effektiv verstehen und wissen, dass solche großen Nachhaltigkeitsthemen kein Short Game sind. Das passt eigentlich auch zur Marktstrategie von NovoMov. Sie wollen die Technologie nun in verschiedenen Sektoren pilotieren, in Industrieanlagen, Chemieparks, in Zementwerken und auch in der Schifffahrt. Und dort wollen Sie jetzt mit Ihren Partnern echt beginnen, durchzustarten.
Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. NovoMov verfolgt ganz klar ein modulares Geschäftsmodell, und das ist schon auch wirklich einzigartig. Sie bieten einerseits das MOV-Material als Produkt an, wollen dann aber auch Engineering Services und Partnerschaften für kundenspezifische Anlagen anbieten. Also nicht nur die Moleküle selbst liefern, sondern End-to-End-Lösungen für die CO2-Abscheidung oder Rückgewinnung inklusive Hardware, Adsorbermodulen und Systemintegration.
Ja, und jetzt eine kritische Frage: Ist das skalierbar, Maximilian, oder ist es ein weiteres Carbon Capture Startup, das im Labormaßstab brilliert, aber dann im industriellen Umfeld scheitert?
Ja, ehrlich gesagt wird sich das nun zeigen. Von außen ist es immer sehr, sehr schwer, das zu beurteilen. Aber von dieser Außenperspektive haben sie aus meiner Sicht einen der besten Ansätze, die ich bislang im europäischen Raum gesehen habe. Die nächste Phase ist dann wirklich der Showdown und da werden wir es sehen. Können sie die Materialproduktion wirklich auch im industriellen Maßstab liefern? Und das ist ein Punkt, an dem viele andere Startups auch schon gescheitert sind, weil es wird einfach verlangt, dass das konsistent, reproduzierbar, zertifizierbar ist und ja, dass über Dutzende und später sogar hunderte Projekte, gerade wenn sie auch noch tailor-made Dinge speziell anfertigen, skaliert werden ohne Qualitäts- und Lieferprobleme, das ist halt schon auch wirklich eine hohe Ambition, die sie sich da gesetzt haben.
Ich finde es auf jeden Fall spannend, dass hier ein Schweizer Startup sich wieder mal an dieses Thema wagt, mit einem klaren Fokus auf industrielle Exzellenz und wissenschaftliche Tiefe. Das ist sicher kein Quickflip und das ist auch keine fancy App, sondern es ist grundlegende Industriechemie für die Dekarbonisierung.
So, das wäre es gewesen mit Burnrate, dem VC Insider Podcast. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert doch bitte unseren Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Take care und tschüss.